Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Goldkind Podcasts. Mein Name ist Daniel Fürk und ich spreche heute mit Inke Hummel. Sie ist Pädagogin, Familienbegleiterin, Erziehungsberaterin und pädagogischer Coach. In verschiedenen Ratgebern hat sie sich ganz intensiv mit dem Thema Erziehung beschäftigt und es aus verschiedensten Blickwinkeln beleuchtet. Gerade eben erst erschien ihr neuestes Buch »Deine Angst, meine Angst – Die Gefühle des Kindes sicher begleiten – Deine eigenen Ängste nicht übertragen«. Wir haben darüber gesprochen, wie man die richtige Balance in der Erziehung findet, welche Rolle Autorität heute spielen sollte und wie man mit Herausforderungen im Erziehungsalltag umgehen kann.
Das Zusammenleben ist nicht immer einfach. Besonders in Familien kann es immer wieder einmal schwierig werden. Das ist auch ganz normal. Im Goldkind-Podcast finden wir mit euch gemeinsam heraus, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist, wann Grenzen überschritten werden und wie man sich in solchen Situationen helfen kann.
Liebe Frau Hummel, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier zusammenschalten können, um ein wenig über Erziehung zu sprechen, um über Autorität und weniger Autorität zu sprechen und alles, was damit zusammenhängt. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
In den letzten Jahrzehnten sind wir ja mit ganz vielen Erziehungstrends und Entwicklungen aufgewachsen. Das heißt, die Nachkriegsgeneration ist oftmals noch mit sehr viel Autorität, mit sehr viel Gewalt aufgewachsen. Danach folgte eine Elterngeneration, die darauf am liebsten ganz verzichtet hätte. Und jetzt kommen wir an den Punkt, wo irgendwie so ein Mittelweg vielleicht gesucht wird. Deshalb die vermeintlich einfache erste Frage, wie viel Autorität ist denn eigentlich sinnvoll und in Ordnung und wann wird es zu viel?
Gute Frage. Also ja, es geht immer auf und ab. Es ist immer so ein bisschen eine Bewegung und eine Gegenbewegung und man muss die Extreme einfangen, wie in anderen Bereichen auch. Ja, für mich ist immer das Wichtigste Beziehung. Wenn ich mit meinen Kindern gut in Beziehung bin und feinfühlig bin, dann spüre ich auch und kenne sie gut, wie viel Leitplanken sie brauchen im Grunde, wie viel Klarheit sie brauchen, wie viel Verantwortung ich übernehmen muss und wie viel ich dem Kind geben kann. Das ist deswegen nicht so einfach zu beantworten, ne? So und so viel ist gut. Es kommt sehr auf die Kinder an, auf die Gesamtsituation, auf meine Ressourcen, auf das Alter der Kinder. Ja, bis in die Pubertät rein sollte ich ein Leitwolf sein, wie Jule sagen würde.
Zu viel Autorität passiert ja häufig in Situationen, in denen die Eltern überfordert sind, verzweifelt sind, nicht richtig weiter wissen, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Was genau passiert denn in solchen Momenten eigentlich bei den Eltern? Wie kommt es genau dazu?
Ja, das ist ganz gut gesagt. Es ist oft Überforderung. Ich beschreibe es auch gerne als Unsicherheit. Wenn man nicht gut auf dem beziehungsorientierten Weg sein kann, dann ist irgendwo was, wo man sich nicht ganz sicher fühlt. Entweder in der Beziehung zum Kind oder auch in dem Zutrauen zum Kind oder zur eigenen Erziehungsleistung. Ja, oder im Wissen auch rund um Entwicklung, was man schon zutrauen kann oder nicht. Und wenn diese Unsicherheit groß wird, führt sie in eine Überforderung. Und dann ist es wie in anderen Extremsituationen auch, ich gehe in Angriff oder Flucht. Das heißt, ich werde super autoritär oder ich gebe es total auf und lasse das Kind im Grunde laufen. Und das ist natürlich nicht gut. Ich sehe es aber immer wieder bei Eltern. Also es gehört auch zum Erziehungsweg dazu. Man entwickelt sich ja selber auch. Aber es darf einfach nicht zu krass werden. Ich finde das immer ganz spannend, wenn ich Vorträge habe oder Fortbildungen zum Thema Erziehungsziele und wir so verschiedene Möglichkeiten beleuchten, die ja immer nur Prototypen sind. Jeder ist ja so eine Mischung. Dann gibt es aber viele Eltern, die sagen, morgens bin ich beziehungsorientiert und abends bin ich herrisch. Na, und das zeigt es so ein bisschen. Also es hängt immer dran, wie viele Ressourcen habe ich noch, wie viele Kämpfe habe ich heute schon gekämpft. Und so kann sich das über Tag entwickeln und es kann sich auch über die Zeit entwickeln. Das habe ich oft in einer Beratung, dass Eltern sagen, sie haben ganz lange alles fürs Kind getan und jetzt geht's in die andere Richtung, wo wir dann hingucken, dass dieses alles fürs Kind getan vielleicht gar nicht so stimmt.
Vielleicht daran anknüpfend, würden Sie dann sagen, dass auch die Eltern, die mal die Kontrolle verlieren, vielleicht sogar auch Gewalt anwenden in so einer Übersprungshandlung, in so einer Überforderungssituation, dass die eigentlich wissen, dass sie da gerade was Falsches machen? Oder ist es so, dass das einfach so ein so ein ja, gängiges Mittel dann in der Situation ist?
Das ist sehr unterschiedlich. Also die Eltern, die ich erlebe in meiner privaten Beratung, die sind in der Regel sehr reflektiert und die wissen sehr gut, was sie so tun und sind im Nachgang auch sehr bestürzt, wenn ihnen irgendwas passiert ist oder kommen und sagen, seit Jahren schreie ich schon eigentlich nur noch und sie wissen, dass es an ihnen liegt und nicht das Kind irgendwie dran schuld ist. Auf der anderen Seite erlebe ich auch Eltern vermehrt in der kinderpsychiatrischen Praxis, wo ich noch Erziehungsberatung mache, die so aus ganz anderen Geschichten herkommen, wo es tatsächlich oftmals noch nicht reflektiert wird, sondern gesehen wird als, wie soll das Kind es denn anders lernen? Ne? Mir ist gar nicht bekannt, dass es einen anderen Weg gibt.
Wie lernt das Kind es denn anders? Also wenn wir mal eben diese übermäßigen Autoritätsformen, wie auch immer sie sich dann äußern, weglassen, wie bekomme ich denn trotzdem am Ende, wie komme ich denn als Elternteil trotzdem irgendwo ans Ziel und kann meinen Willen durchsetzen an dem Punkt?
Das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Das habe ich gerade noch mit jemandem diskutiert. Für einen Vortrag wurde so ein Text gestaltet, der so absolut formuliert war. Ne? Wenn Sie das und das wissen, dann wird Ihr Kind auf Sie hören, so ungefähr. Und da finde ich ganz wichtig, dass Pädagogik keine Matheaufgabe ist. Also wir können nicht irgendwas reintun und es kommt ein sicheres Ergebnis hinten raus, sondern wir haben immer nur Wahrscheinlichkeiten. Und es gibt natürlich aus der Forschung, kann man sagen, einen klaren Weg, der die höchste Wahrscheinlichkeit hat, dass mein Kind möglichst oft kooperiert und möglichst gesund auch psychisch sich entwickelt. Und das ist eben tatsächlich in Beziehung. Also wenn ich mich zeige mit meinen Bedürfnissen und wenn ich schaue, was hat mein Kind für Bedürfnisse, was ist das für ein Charakter, was braucht der gerade, was kann der schon, dass wir so miteinander funktionieren. Und auf der anderen Seite, dass man den Kindern Raum gibt. Also nicht den ganzen weiten Raum, wie willst du es denn machen, lass uns mal diskutieren, sondern zum Beispiel, wir müssen Zähne putzen. Dann führt kein Weg dran vorbei, das ist meine Klarheit. Aber wie wir da hinkommen, da kannst du ein bisschen mitentscheiden, ob wir es im Liegen auf dem Badezimmerteppich machen oder im Stehen auf der Toilette oder direkt nach dem Abendessen oder erst vorm Lesen oder so. Also so ist die höchste Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder mitziehen. Und trotzdem wird es immer Situationen geben, wo es nicht geht. Wenn ein Kind nicht kann oder nicht will, dann habe ich keine Möglichkeit, als immer wieder zu versuchen oder irgendwann auch zu sagen, da muss ich es jetzt in irgendeiner Form mit schützendem Zwang durchsetzen.
Also so ein bisschen die Dinge, die erstmal für das Kind unattraktiv erscheinen, anreichern mit Dingen, die es vielleicht irgendwie attraktiver, spannender, interessanter machen können.
Genau, so ein bisschen Mitbestimmung reingeben und auf der anderen Seite, wenn man kann, auch ein bisschen Spaß und Humor. Ne? So dieses Mary Poppins-Prinzip hilft bei den Kleineren schon ganz gut und bei den Größeren, wenn wir jetzt in Richtung Pubertät gucken, ist es einfach, ja, sie ernst nehmen, wie junge Erwachsene im Grunde. Ne? Sie anhören und schauen, wie finden wir einen Kompromiss, der vielleicht auch ein Stück weit aus meiner Komfortzone rausgeht, aber so finden wir zusammen.
Wie sehr färbt denn eigentlich die selbst erlebte Erziehung in der Kindheit und Jugend auf meinen eigenen Erziehungsstil ab? Gibt's da, also kann man da generelle Aussagen darüber treffen?
So ganz generell würde ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, was ich beobachte. Bei vielen sind Prägungen vorhanden, dass man sagen kann, da ist wie so ein unbewusstes Muster, ne? Wenn irgendwas nicht klappt, dann gerate ich in Rage und dann muss ich eine Strafe aussprechen oder sowas zum Beispiel. Oder dann kommt eben Wut, wenn mein Kind ein Gefühl zeigt, was ich unangenehm finde, weil ich das selber auch nicht so ausleben durfte. Also da gibt's schon viele so Prägungen. Teilweise gibt's aber auch eine andere Form, also das vielen Menschen das sehr bewusst ist und dass sie sehr bewusst eben den Gegenpol wählen und leben möchten. Aber egal, ob so oder so, man sieht, die Prägung ist schon da. Ne? Das macht ja was mit uns und auch unserer eigenen Psyche, wo wir so stehen und wie sicher wir sind im Grunde. Und das zeigt sich dann in der Erziehung und ist deshalb eben auch oft dann die erste große Zerreißprobe für viele Paare, weil man dann erstmal merkt, aus welchen unterschiedlichen Stellen man so kommt.
Sie haben das Wort Strafe gerade schon angesprochen. Wir kennen aus unserer Generation wahrscheinlich noch so Sachen wie Hausarrest, Fernsehverbot. Heute ist es vielleicht das Handyverbot oder das Social-Media-Verbot. Was machen denn diese Verbote, diese Strafen eigentlich mit den Kindern?
Ja, es sind Klassiker, die immer noch angewandt werden und ja auch so in Institutionen einfach auch ganz normal sind an vielen Stellen immer noch, dass Kinder ausgegrenzt werden, vor der ganzen Klasse irgendwie beschämt werden oder irgendwo nicht mit hin dürfen oder so. Also es ist immer noch leider an vielen Stellen viel zu normal. Mit den Kindern macht es häufig was, dass sie sich nicht gesehen fühlen, sondern dass sie ganz, ganz stark dieses Machtgefälle spüren. Denn es geht ja im Grunde, wenn ich, weiß ich nicht, mein Saftglas umgeschmissen habe und bekomme dafür Süßigkeitenverbot, dann hat es mit dem Saftglas gar nichts mehr zu tun. Sondern ich merke nur, meine Mama oder mein Papa, die haben die Macht und die nehmen mir was weg und dann werde ich sauer auf meine Eltern. Aber ich nehme überhaupt nichts mit, außer dass ich vielleicht Angst entwickle und nächstes Mal extra gut aufpassen will, aber innerlich totalen Stress habe zu performen. Viel besser ist es eben stattdessen hinzugucken, wie ist denn das passiert, dass dir das immer wieder umfällt. Ne? Müssen wir ein anderes Glas haben? Musst du es anders hinstellen? Wie können wir auch helfen, dass du vielleicht dran denkst, es nicht mal an die Kante vom Tisch zu stellen? Also ganz grundsätzlich, dass man da hinguckt. Wie ist es zu irgendwas gekommen? Warum? Und wie können wir dem Kind helfen, dass es nicht mehr dazu kommt? Und auf der anderen Seite, je nachdem, was es ist, wie kann das Kind auch mithelfen, sich zu entschuldigen oder etwas wieder gut zu machen? Das gehört natürlich auch dazu, Dinge anzusprechen oder irgendwas zu reparieren oder so. Oder mitzuhelfen beim Saubermachen, je nachdem, was es so war. Das ist viel sinnvoller und dann nimmt das Kind was mit und hat eben auch nicht zusätzlich dieses Gefühl, da hat jemand Macht über mich. Denn das funktioniert schon mal nicht bei Kindern, die sehr autonom sind. Da hat man schon mit 5, 6 Jahren richtig Stress. Und bei den anderen dreht es sich häufig im Jugendalter um. Ne? Wenn die ganze Zeit performt haben bei Strafen, dann merkt man im Jugendalter oft, jetzt kommt so richtig die Revolution.
Das heißt, wenn wir über weniger autoritäre und ich sage jetzt bewusst nicht anti-autoritäre Erziehung sprechen, dann geht es nicht so sehr darum, dass ich generell alles durchgehen lasse und alles gut heiße, was mein Kind, mein Jugendlicher, meine Jugendliche macht, sondern dass ich die Dinge schon klar benenne, auch erkläre, warum das jetzt nicht in Ordnung war, aber vielleicht eben genau in diese Kommunikation auch ein bisschen mehr Aufwand hineinstecke und mehr erkläre und das demjenigen, derjenigen auch wirklich bewusst mache, was da passiert ist, oder?
Genau, also ich finde immer wichtig, viel zu reden, das heißt nicht in Akutmomenten. Wenn ich ein total ausgeflipptes 4-jähriges Kind habe, ne, muss ich da nicht stundenlang erklären, warum es mir jetzt so wichtig ist, vom Spielplatz nach Hause zu gehen. Aber drumherum viel zu reden, immer wieder das Kind zu hören, in seinen Wünschen auch und Bedürfnissen und mich selber auch zu zeigen in meinen Bedürfnissen. Denn anders wird's nicht gut und nachhaltig funktionieren. So bleibt die Beziehung gut, auch bis ins Jugendalter rein und man kann eben immer miteinander reden. Das Problem ist tatsächlich, dass viele Menschen das missverstehen. Wir sehen es einmal in der Presse, wo alles, was irgendwie neumodische Erziehung ist, gerne in so eine Schublade gesteckt wird von anti-autoritär. Das ist es einfach nicht. Auf der anderen Seite sehen wir es aber auch bei Eltern, die es missverstehen oder auch missverständlich leben, weil sie eben auch eine Unsicherheit haben. Denn es bedeutet ja immer, wenn ich in einen Konflikt gehe mit meinem Kind und ein Nein ausspreche, dass ich das aushalten muss. Dass mein Kind dann gefühlt vielleicht erstmal so reagiert, als würde es mich plötzlich nicht mehr lieben, ganz platt gesagt. Und das muss ich aushalten können, dass das dazugehört, ohne mich in Frage zu stellen. Das Schwierigste ist wirklich, wenn ich Eltern in einer Beratung habe, die den ganzen Tag auf der Hut sind, weil sie ein Kind haben, was einfach sehr vehement reagiert auf Neins oder auf Fremdbestimmung. Und wenn die dann nur so rumtänzeln um die Kinder, weil sie das Gefühl haben, das ist doch beziehungsorientiert, dann gehen sie kaputt. Und die Kinder gehen im Grunde auch kaputt, weil sie gar nicht damit umgehen können, dass andere Menschen auch Bedürfnisse haben. Und meistens schon im Kindergarten, spätestens in der Schule, werden die ganz schön auf die Nase fallen.
Weil ich weiß, dass Sie sich auch mit dem Thema intensiv beschäftigt haben. Wir leben ja in einer Zeit, in der auch viele Elternbeziehungen immer häufiger auseinandergehen und nicht zusammenbleiben. Was passiert denn, wenn das Kind genau in so einer Situation aufwächst und dann vielleicht ein Elternteil hat, das super autoritär ist und das andere Elternteil ist vielleicht super anti-autoritär und das Kind lebt irgendwie zwischen diesen Welten.
Soweit ich das aus der Forschung kenne, ist es nicht problematisch, wenn die Erziehungsstile ein wenig voneinander abweichen. Also wenn der eine da noch dreimal sich irgendwie auf ein Verlängern der Gute-Nacht-Geschichte einlässt und der andere ganz klar ist, mit sowas können Kinder zurechtkommen und das verwirrt sie auch nicht total, solange jede Person für sich so authentisch ist und man die berechnen kann irgendwie. Wenn aber die Erziehungsstile so ganz krass auseinanderdriften, ist es natürlich eine große Verunsicherung für die Kinder. Und wenn der eine Stil tatsächlich auch sehr gut beziehungsorientiert ist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die Kinder sich eher da hinwenden, ne, als wenn sie ständig mit Strafen konfrontiert sind und mit so einem ungleichen Machtverhältnis. Das macht dann auch in einer Beziehung, die zusammenbleibt, Probleme, aber in Trennungssituationen erst recht, wenn das eine Elternhaus so ist und das andere so, kann das für Kinder sehr herausfordernd sein, weil sie einfach doch mehr davon profitieren, wenn sie eine klare Linie natürlich haben. Ne? Also wie gesagt, kann ja ein bisschen breit sein, der Weg, aber sollte schon gemeinsamer Weg sein.
Kann man da eigentlich Tendenzen zwischen Vätern und Müttern sehen, also wie die sich in ihren Erziehungsstilen unterscheiden? Gibt es da Unterschiede zwischen Mann und Frau an der Stelle?
Also ich habe bei jedem Geschlecht alles erlebt im Grunde, aber ich muss schon aus der Beratung halt sagen, wo ich im Jahr wirklich mindestens 400 Familien sehe, gibt es eine klare Tendenz, dass diese Klischees schon stimmen, dass die Frauen eher da reinfallen, so ein bisschen zu überfürsorglich, verwöhnend zu sein und die Väter eher so ein bisschen ins Herrische, was sicher viel auch mit Rollenverständnis und so Geschlechterklischees auch zu tun hat. Aber insgesamt muss ich sagen, über die Jahre, die ich jetzt in diesem Feld arbeite, merke ich, dass sich da wahnsinnig viel tut, gerade bei den Vätern, dass die viel mehr involviert sind, viel besser Bescheid wissen. Viele streben von sich aus die Beratung bei mir an und es sind gar nicht mehr die Mütter, die das anstoßen und wollen eben genau auch nicht so sein wie der eigene Vater oder so, sondern wollen es bewusst anders machen.
Gibt es da eigentlich auch eine Tendenz, dass sich werdende Eltern stärker darum kümmern, wie sie denn ihre Erziehung gestalten wollen, schon bevor das Kind auf die Welt kommt? Also dass die dann vielleicht auch mit ihnen oder ähnlichen Experten und Expertinnen Kontakt aufnehmen, um auch so ein bisschen vielleicht die eigene Kindheit aufzuarbeiten, um sich mal anzuschauen, welche Tendenzen, welche Wünsche, Bedürfnisse habe ich denn da eigentlich und wie kann ich das richtig kanalisieren sozusagen?
Das habe ich tatsächlich sehr selten. Manchmal kommt es vor und grundsätzlich würde ich sagen, ist das auch eine Strömung, die man nicht unterschätzen darf in anderer Hinsicht. Also dass Eltern sich sehr früh Gedanken machen über Dinge, die eigentlich noch gar nicht anstehen und teilweise auch zu viel drüber nachdenken, beispielsweise Schulwahl. Also wie akribisch manchmal 2 Jahre lang geguckt wird, dass die perfekte Schule fürs Kind gefunden wird oder so. Oder dass bei 6-Jährigen schon überlegt wird, wie soll das in der Pubertät werden. Das geht schon früh los. Aber dass sie sich tatsächlich schon in der Schwangerschaft melden, habe ich sehr selten. Ist dann manchmal wirklich, wenn eine traumatische eigene Kindheit erlebt wurde, dass die dann Angst haben, ne, das zu übertragen auf ihr Kind oder dass die Schwangerschaft auch nicht geplant war und sie deshalb so ein bisschen gucken wollen, ich will es nicht falsch machen, was kannst du mir schon mitgeben vorab? Aber insgesamt ist es leider zu selten. Es ist häufig immer noch so, dass viele Menschen das erste Mal mit Babys und Kleinkindern zu tun haben, wenn sie selber Eltern werden und sich dann erst mit den Themen auseinandersetzen, was ja oft Ende 20, Anfang 30 erst ist. Und ich fand ganz spannend diesen Ansatz von Karl-Heinz Briesch, der mit Jugendlichen teilweise schon arbeitet und die eben Eltern-Kind-Interaktion beobachten lässt, damit man sich schon früher mal damit auseinandersetzt. Denn ich glaube auch, dass das gewinnbringend wäre.
Ich musste bei einem ihrer Buchtitel ein bisschen schmunzeln, nämlich Mein wunderbares wildes Kind, zu laut, zu unbequem, zu anders, weil es mich an ein Mittagessen mit meiner Großmutter vor ein paar Wochen erinnert hat, wo wir auch so ein bisschen über Eltern und so weiter gesprochen haben. Und sie dann meinte, ja, aber du warst als Kind ja auch nicht einfach. Und musste in dem Kontext in der Vorbereitung ein bisschen drüber nachdenken, wie viel Schuld denn eigentlich das Kind trifft, weil am Ende des Tages ist das ja nicht eine bewusste Entscheidung des Kindes, wie es sich gerade verhält oder zumindest keine komplett reflektierte Entscheidung mit allen Konsequenzen, die das Kind damit einbezieht. Wie ist denn da die Situation aus Ihrer Sicht?
Schuld hat ja immer was mit Reifegrad zu tun. Alleine wenn man jetzt in die Rechtsprechung guckt, ne? Deswegen wird ein 12-Jähriger auch anders bestraft als ein 32-Jähriger. Und natürlich hat kein Kind Schuld an seinem Verhalten, was durch sein Wesen oder durch seine Erfahrungen geprägt wurde, sondern das ist einfach so, da hat keiner dran Schuld. Auch Eltern, die bei mir sitzen und sagen, jetzt habe ich, glaube ich, das falsch gemacht, jetzt habe ich erst darüber gelesen, dass das mit dem Strafen nicht so gut ist und so. Ich habe Schuld daran, dass mein Kind jetzt so ist, wie es ist. Da bin ich immer ein großer Fan davon zu sagen, du hast das jetzt gemerkt und wir gehen jetzt voran und gucken, was du tun kannst. Das ist der normale Entwicklungsweg. Bei Kindern sehe ich es genauso, ne? Also die brauchen eine gute Begleitung, die ihrem Wesen auch entspricht. Und so ein wildes Kind braucht Raum für seine Wildheit, aber braucht auch, klar, ein bisschen engere Grenzen als ein anderes Kind. Und wenn es die bekommen hat und immer noch sich sehr wild und laut und so zeigt, dann ist es erstmal sein Wesen. Und wenn es aber als Jugendlicher, der schon eine gewisse Reife erreicht hat, immer noch ständig alle Grenzen übertritt, dann muss man an irgendeiner Stelle gucken, dass es schon seine Verantwortung ist. Ich glaube, das ist der bessere Begriff, mit der man irgendwo umgehen muss. Ne? Dann kann es auch mal passieren, wenn die Beziehung wirklich richtig schlecht ist, dass ich meinen 17-Jährigen irgendwie sehen muss, dass der mal die Wohnung verlässt oder so. Aber ist natürlich ein Extrembeispiel.
Sie haben gerade ein neues Buch geschrieben mit dem Titel Deine Angst, meine Angst, die Gefühle des Kindes sicher begleiten und deine eigenen Ängste nicht übertragen. Wenn wir mal bei den Ängsten des Kindes bleiben, dann sind die ja oft aus der Perspektive des Erwachsenen total irrational. Das sind Dinge, die wir als Erwachsener vielleicht überhaupt gar nicht nachvollziehen können, weil sie völlig an der Realität vorbeigehen, weil sie vielleicht irgendwie ja gar nicht so schlimm sind und überhaupt. Aber trotzdem sind die für das Kind ja sehr real empfunden in dem Moment, oder? Also egal, wie irrational sie sind, für das Kind ist das eine reale Angst in dem Moment.
Genau, das finde ich so wichtig, dass man eben nicht sagt, du musst doch keine Angst haben oder ist doch Quatsch, ist doch gar nicht schlimm. Gefühle sind ja erstmal immer echt, auch bei uns Großen. Ne? Wenn ich ganz fürchterlich weinen muss, kann auch jemand sagen, das war doch nur ein Film. Aber trotzdem habe ich vielleicht Gefühle, die durch irgendeine Assoziation ausgelöst sind und jetzt müssen erstmal die Tränen raus. Und das finde ich bei Angst ganz wichtig, dass Kinder lernen, gut damit umzugehen und die nicht irgendwie wegzupacken oder zu groß werden zu lassen. Und dazu gehört eben anzunehmen, ich habe dieses Gefühl, ich habe die Angst vor dem komischen Schrank oder vor den merkwürdigen Geräuschen oder vor der Frau mit der schrillen Stimme. Und dass man dann guckt, ja, wie kann man denn damit umgehen? Wie kannst du zum Beherrscher deiner Angst quasi werden, dass die Angst dich nicht beherrscht in deinem Leben? Das ist so der wichtige Punkt. Und deswegen finde ich, ist dieses Buch so wichtig, weil Angst so ein Gefühl ist, mit dem ja jeder den Umgang lernen muss. Einige natürlich nochmal intensiver, weil die besonders angstsensitiv schon zur Welt gekommen sind. Aber im Grunde jeder. Es gibt ja auch so Urängste, die einfach ganz viele haben, wie vor Höhe oder Dunkelheit oder Wasser oder so. Und da ist es gut, dass wir die Kinder begleiten und eben auch, das ist ja so ein bisschen der Dreh im Buch, zu gucken, welches Vorbild sind wir dabei. Ne? Schieben wir die Ängste immer weg oder lassen wir die zu groß werden und sind dann auch wieder zu überfürsorglich zum Beispiel. Ist so ein ganz wichtiger Punkt, der mir aufgefallen ist in den Beratungen, wirklich intensiv seit Corona, dass Angst immer mehr ein Thema wird und in dieser Zeit war es extrem, weil viele Eltern natürlich Angst hatten und bei manchen wurde die auch einfach sehr groß und hat die Kinder in prägenden Jahren sehr mitgenommen zum Teil. Deswegen ist das so ein Schwerpunkt auch in meiner Arbeit inzwischen.
Ja, wenn wir die Perspektive nämlich mal umdrehen, wir leben ja in einer Zeit, in der wir Erwachsenen noch viel mehr Ängste oder mehr Angstpotenziale erleben. Wir haben Kriegssituationen, wir haben die Pandemie gehabt, wir haben vielleicht eine wirtschaftliche Krise momentan, die zu Existenzängsten führen kann. Wie viel von diesen Ängsten kann ich denn an mein Kind ranlassen? Weil ich glaube, wenn ich jetzt immer nur gute Laune vorspiele und so tue, als wäre alles toll und immer in Ordnung, dann merkt das Kind das ja im Zweifel auch, oder? Das ist ja dann auch nicht authentisch.
Nee, genau. Also ich finde schon wichtig, darüber zu sprechen, wenn man sich sorgt. Wichtig ist, je jünger die Kinder sind, dass wir immer mit einer Perspektive auch reingehen. Ne? Man kann was machen. Angst ist ja so ein Ohnmachtsgefühl und wir müssen zeigen, dass wir eine Macht haben. Wir können irgendwie was tun. Ne? Wenn Krieg ist, dann können wir gucken, wie weit ist der weg? Können wir irgendwie für die Flüchtlinge was tun oder für die Menschen dort vor Ort? Kann man sich ein bisschen über Kindernachrichten damit auseinandersetzen? Was heißt das überhaupt, damit das nicht so eine diffuse Geschichte bleibt? Also, dass man das den Kindern schon zeigt. Eigene Ängste so ganz intensiv würde ich tatsächlich eher dann im Freundeskreis aufhängen wollen. Es sei denn, das Kind ist schon 8 oder älter, so ungefähr. Dann kann man tatsächlich auch so ein gemeinsames Projekt draus machen, dass man guckt, da bin ich ängstlich und habe noch nicht so eine gute Methode, für mich zu sorgen. Das ist dein Feld, lass uns mal gemeinsam verschiedene Strategien ausprobieren. Dann können die das so auch gefühlsmäßig besser von sich abgrenzen und brauchen uns Eltern auch nicht mehr so stark als Bezugspersonen, um mit Angst zurechtzukommen. Wenn die jünger sind, würde ich wirklich sehr am Lebensalltag der Kinder bleiben. Ne? Also wenn man, weiß ich nicht, dann den Job verloren hat und es wird finanziell ein bisschen eng, dass man da eben wirklich drüber spricht, was heißt das jetzt, an welchen Stellen, wo müssen wir uns Gedanken machen und nicht alles in jeder Einzelheit mit dem Kind da ausdiskutieren.
Die allermeisten von uns rutschen ja zumindest beim ersten Kind erstmal recht unvorbereitet in die Elternrolle hinein und müssen das mit der Erziehung auch erstmal lernen, weil wir kennen sie ja nur aus der anderen Perspektive, erstmal aus der anderen Rolle heraus. Wie gehen wir denn in der Situation mit Ängsten um? Also es gibt ja da auch oft, gerade in den ersten Wochen und Monaten, oft Momente der Überforderung, wo man nicht weiter weiß. Haben Sie da Tipps und Empfehlungen, was man da tun kann?
Also wichtig finde ich immer, sich das einzugestehen und das nicht immer so wegzuschieben, auch wenn die Schwiegermutter sagt, ne, wir haben das auch alle geschafft oder so, sondern ich bin ein anderer Mensch, ich darf überfordert sein. Ich habe andere Ressourcen, ich habe vielleicht auch ein anderes Kind, ich habe vielleicht ein Schreikind oder so. Dass man sich das erstmal eingesteht, das ausspricht und dann schaut, wovor habe ich genau Angst und versucht damit umzugehen. Also ist es überhaupt realistisch, dass ich davor Angst haben muss? Ist das was erst in Jahren passieren könnte oder gibt's hier und jetzt einen Grund? Also sich da so ein bisschen drauf zu fokussieren. Und welche Hilfe kann ich bekommen? Also wirklich zu gucken, es gibt so viel Hilfsnetz, wo ich immer, also für mich ist das so gewohnt, ne, dass es die frühen Hilfen gibt und sowas alles oder emotionelle erste Hilfe. Aber viele Eltern kennen das einfach gar nicht. Und wenn man dann aber anfängt, sich umzuhören, sich beraten zu lassen oder zu googeln und so, dann merkt man doch, wie viel Hilfsnetz möglich ist. Und das sollte man auch in Anspruch nehmen. Also es ist nichts für Eltern, wo man sagt, da muss sonst was passiert sein, ne? Sondern wenn ich einfach das Gefühl habe, es ist mir zu viel oder ich entwickle vielleicht auch nur eine leichte depressive Phase oder so, dann ist es wahnsinnig wichtig, möglichst früh sich Unterstützung zu holen und sich nicht damit schlecht zu fühlen, auch wenn irgendwer das niedermacht oder mich beschämt dafür. Und ich finde wichtig, wenn man sich Unterstützung holt, auch in Form von Büchern oder so, dass man da guckt, dass das nicht gleich so perfektionistisch sein muss oder wieder irgendwie Druck macht, sondern eher wirklich erleichternde Literatur ist. Aus dem Grund hatte ich auch vor einem Jahr ein eigenes Babybuch geschrieben, weil mir so ein bisschen gefehlt hat im Grunde, dass Eltern schon im Babyjahr auf die eigenen Bedürfnisse gucken. Das ist eben das, was ich in der Beratung oft sehe. Die wollen beziehungsorientiert sein und vergessen sich aber vollkommen und gucken nur auf das Kind. Und deswegen ist mir so wichtig, dass man das von Anfang an schon anders macht. Denn auch ein Baby kann warten.
Wenn wir den Bogen nochmal zum Anfang und der Autorität schlagen, wenn ich jetzt ein Vater oder eine Mutter bin und ich war in einer wahnsinnig herausfordernden Situation, bin auch was meine Erziehung angeht, völlig übers Ziel hinausgeschossen, habe vielleicht sogar Gewalt angewendet gegen mein Kind und komme dann aber in eine Situation, in der es mir selbst auch wieder besser geht, wo ich auf einmal reflektiere und feststelle, ich habe Fehler gemacht, ich möchte die Beziehung zu meinem Kind gerne wieder in Ordnung bringen, ich möchte es irgendwie kitten, wenn es denn zu kitten ist. Was kann ich denn machen in so einer Situation?
Also ich würde mir auf jeden Fall Beratung holen, um jemanden zu haben, der neutral von oben mal drauf guckt, also ins ganze System und sehr alltagspraktisch schaut, was, an welchen Stellschrauben man so drehen kann. Dann ist es natürlich, je nachdem, wie heftig das war, auch gut in eine gemeinsame Beratung oder psychologische Betreuung auch zu gehen als ganze Familie, dass man da im Netz so ganz gut aufgefangen ist. Als Erste Hilfe finde ich super hilfreich, das Buch »Wenn dein eigenes Kind dir fremd ist« von Oliver Dearson. Das ist ein Buch, also ich selber habe zum Beispiel jetzt nicht große Beziehungsprobleme mit meinen Kindern, würde ich sagen. Und trotzdem habe ich aus diesem Buch so unfassbar viel mitgenommen, wie man nochmal anders auf sich, auf die Beziehung gucken kann und mit den Kindern in Beziehung gehen kann. Das lohnt sich total, diese Lektüre. Und wenn man nicht viel Zeit hat, was ja oft so ist, dann sind auch allein die Übungen, die an jedem Kapitelende sind, eine große Hilfe, um so ein bisschen mehr in der eigenen Mitte anzukommen und sicherer zu werden und um sich dem Kind wieder zu öffnen. Das ist ja dieses Wichtige, dass die Kinder dann wieder eine Sicherheit spüren müssen. Ne? Ich werde wirklich geliebt, auch wenn ich Mist mache, auch wenn Mama oder Papa sauer sind. Wir finden wieder zueinander und auch nach dem 5. Mal noch.
Aber Sie würden sagen, es wäre auf jeden Fall notwendig, dass man auch mit dem Kind zusammen in die sozusagen Aufarbeitung geht, also dass man das auch aktiv bespricht oder zumindest aufarbeitet, um langfristige Schädigungen an der Beziehung auch zu vermeiden oder wieder hinzubekommen.
Ja, ich glaube nicht, dass immer notwendig ist, jemanden von außen dazu zu holen, je nachdem, wie gut ich das selber so leisten kann oder wie schlimm die Verletzungen vielleicht auch waren. Aber ich finde es total wichtig, den Kindern auf den Tisch zu packen, was ich fühle, was ich denke, wo meine eigenen Prägungen herkommen, dass ich heute irgendwie was anders sehe als vorher. Das macht mich ja auch menschlich und greifbarer. Und da sehe ich auch bei meinen eigenen Kindern, die jetzt alle schon Teenies sind, eben, dass sie damit ganz gut umgehen können. Wenn ich selber für mich so die Erkenntnis habe, das kommt da und daher, das war meine Erfahrung. Und deshalb bin ich an der Stelle so ängstlich oder was weiß ich. Das macht wahnsinnig viel aus. Und je jünger die Kinder sind, desto mehr fragen die ja auch gerne. Also wenn wir selber erzählen, als ich 6 war und Oma hat das und das gemacht, das finden die super. Da kommen die ganz nah an uns ran. Deswegen empfehle ich das auch immer, wenn man irgendein Thema hat, erstmal ganz viel von sich selber erzählen. Ist immer der bessere Einstieg, als zu sagen, und mit deiner Wildheit müssen wir aber jetzt mal irgendwie anders umgehen.
Liebe Frau Hummel, vielen Dank für die vielen Einblicke und dass wir da so einen kleinen Überblick rund um das Thema Erziehung und Autorität machen konnten. Ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen schon mal viel Erfolg mit dem neuen Buch.
Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode des Goldkind-Podcasts gefallen hat, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. Unter goldkind-stiftung.com findest du weitere Informationen und hilfreiche Tipps und Tricks für die herausforderndsten Situationen des Zusammenlebens.